Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deuter-Podcasts Schlafsackgeflüster. Mit mir wieder am Mikrofon, wie bei jeder Folge, der Michi. Hallo Michi.
Hallo zusammen.
Und heute widmen wir uns mal einer weiteren Sportart aus dem Deuter-Portfolio, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Mountainbiken. Und wer sollte da nicht besser Bescheid wissen als Deuter-Athleten-Urgestein, sage ich jetzt einfach mal salopp, Gerhard Tscherner. Herzlich willkommen, Gerhard.
Danke für die Einladung. Hallo zusammen.
Hallo, Gerhard. Urgestein, musstest du gerade schon selber schmunzeln, habe ich gesehen. Wie ist es denn losgegangen, bis es überhaupt zum Urgestein wurde? Wie kamst denn du zum Mountainbiken? Weil du bist ja eigentlich Augsburger Kindl, oder?
Das ist richtig, ja genau. Ich bin tatsächlich in Augsburg geboren und auch hier aufgewachsen. Zum Mountainbiken gekommen, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich bin schon in meiner, ja, ich sage jetzt mal Schulzeit, gern immer nach der Schule geflohen, nenne ich es jetzt mal. Also ich war viel im Wald unterwegs, weil ich das tatsächlich viel spannender fand, als irgendwie zu Hause zu sitzen und Hausaufgaben zu machen. Und war da aber am Anfang gar nicht mit dem Mountainbike unterwegs, sondern halt mit dem, ja, normalen Fahrrad, mit so einem Dreigangrad, irgendwann einmal mit so einer Fünfgang-Nabenschaltung. Und fand es aber schon immer spannend, ein bisschen im Gelände rumzufahren, über Wurzeln zu springen und so weiter. Und habe mir dann irgendwann mal mein erstes Mountainbike gekauft, war aber, glaube ich, sicherlich, also ja, Teenager war ich da schon gut. Und es war auch viel zu groß, das Fahrrad. Das habe ich von meinem Nachbarn damals gekauft. Und mit dem bin ich in erster Linie immer zum Arbeiten gependelt. Also ich habe Zweiradmechaniker gelernt und bin da immer zur Ausbildung gependelt damit. Und ja, so ging es eigentlich mit dem Mountainbike-Fahren so langsam los. Also tatsächlich wirklich übers Strecke fahren. Und was mich schon immer begeistert hat, war auch so ein bisschen der spielerische Aspekt. Hab vier BMX-Fahrer in der Nachbarschaft gehabt und bin mit denen dann so über die Randsteine gesprungen und über die Parkbänke und was alles so gegeben hat. Und daraus hat sich dann so langsam eine Leidenschaft entwickelt, das Trailfahren. Also so nennt sich die Disziplin, ist eigentlich so, ja, ich nenne es ganz gern Hindernisfahren mit dem Mountainbike. Und ja, das habe ich dann eine ganze Weile betrieben. Und zu Deuter, also zum Deuter-Urgestein, wenn du das jetzt so sagst, bin ich geworden. Und zwar, jetzt muss ich gerade überlegen, mir hat irgendwann mal ein Mitarbeiter, der Tommy, angefragt, in der Kletterhalle haben wir uns getroffen, und der hat mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für Deuter auf ein Event zu gehen, auf ein Bike-Event zu gehen und dort ja die Rucksäcke zu promoten, über die Rucksäcke zu erzählen, weil ich eben viel Fahrrad fahre. Und genau, das war eigentlich mein Einstieg zu Deuter damals, über das, ja, klassisch über den Eventbereich, sage ich jetzt mal.
Ja, aber da sind ja jetzt schon zwei Stichworte dabei. Trailsport zum einen und Klettern. Fangen wir beim ersten an. Trailsport für dich selber oder Hindernis-Mountainbiken, wie du es sagst, oder war dann auch irgendwas mit Wettkämpfen mal, wo du dann gesagt hast, ja, da steige ich ja direkt groß ein?
Also ich glaube, direkt groß steigt man da nicht ein. Trailfahren ist sehr mühsam, man steigt da ziemlich klein, ja, eben am Randstein oder so. Also die Lernkurve ist da steil und es braucht viel Zeit dazu. Aber tatsächlich ging es dann übers Hobby irgendwann hinaus, dass ich auch mit den Kollegen dann zu Wettkämpfen kam, vor allem hier im süddeutschen Raum, süddeutsche Meisterschaft, dann auch später mal zur deutschen Meisterschaft und so weiter. Und bin darüber auch zum Showfahren gekommen, also habe dann auch Vorführungen gemacht, so ganz klassisch auf Stadtfesten oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen, auf der ein oder anderen Geburtstagsfeier mal über ein paar Leute gesprungen. Und hab damit dann, konnte ich auch das erste Mal in meinem Leben dann mit dem Fahrrad fahren, also mit dem, dass ich auf dem Fahrrad unterwegs bin, auch ein bisschen Geld verdienen. Und dachte mir dann irgendwie, ich taug mir das viel mehr als in der Werkstatt stehen. Und das habe ich dann also ein bisschen verfolgt.
Gab es damals eigentlich die westlichen Wälder schon, die Wegerl, die es da für die Biker gab? Ich glaube, mittlerweile sind sie ja wieder gesperrt, oder? In Augsburg gab es in den westlichen Wäldern so Trails, auf die man rumdüsen konnte.
Also richtig, also es gab natürlich Wege. Das Ganze findet ja heute viel da im Bereich. Wir haben das früher Panzerkessel genannt, da fand das ja alles viel statt. Das war altes Armee. Übungsgelände mal früher und aus der Zeit kenne ich es sogar eigentlich noch. Da war das noch weit weg davon, dass irgendwelche gebauten Wege irgendwie waren, so wie das jetzt heutzutage ist. Da sind ja richtig große Sprünge und so weiter auch drin. Und das gab es damals alles noch nicht. Also ich bin auch in den westlichen Wäldern viel Fahrrad gefahren, aber meistens halt auf klassischen Wanderwegen oder auf so Holzrückepfaden und ähnlichem. Aber so die Trail-Kultur, wie sie jetzt dort gibt, das gab es damals nicht. Also wir haben uns unsere Wege noch selber schaufeln müssen, wenn wir irgendwo am Springen wollen.
den Grundstein gelegt, sozusagen in den westlichen Wäldern.
Ja, die waren tatsächlich zum Springen ein bisschen zu weit weg. Wir haben das eher so im Sieben-Tischwald gemacht. Wo genau, will ich jetzt gar nicht sagen. War ja auch für alles gar nicht so legal.
Okay.
Und irgendwann kam es dann vom Trail zum Berg? Oder hattest du irgendwann genug über Europaletten zu hüpfen, um zu sagen, jetzt gehe ich mal in Richtung der Berge? Mittlerweile hast du deinen Wohnort ja auch in die Berge verlegt. Oder wie ist dann die Evolution von Trail, Show zu, ja, sagen wir es mal salopp, Abenteuer-Mountainbiken?
Da gab es tatsächlich mal so einen Schnitt dazwischen. Also es war wirklich so ein bisschen, wie du das gesagt hast. Also ich habe da mal mit dem Wettkampffahren aufgehört, bin eine Zeit lang nur noch Shows gefahren. Und irgendwann war wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, jetzt bin ich bald jedes Wochenende über Paletten und über Autos drüber gesprungen. Jetzt habe ich es dann auch mal gesehen. Und bin dann über dieses Trailfahren auch so ein bisschen dazu gekommen, dass ich Fahrtechnikkurse gegeben habe. Habe dann bei verschiedenen Veranstaltern gearbeitet als Coach, eben als Fahrtechnikcoach. Bin dann auch zum Tourenguiden, also als Mountainbike-Guide auch gebucht worden, engagiert worden und bin so dann auch mehr und mehr wieder zum Tourenfahren gekommen, weil dazwischen gab es tatsächlich Jahre, wo ich glaube ich mehr Höhenmeter gesprungen bin, als gefahren bin. Und ja, dann war wirklich mal so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, nee, also Trailfahren, Paletten habe ich jetzt gesehen. Und dann habe ich das auch wirklich fast ganz aufgehört, mal so ein paar Jahre, habe das Trailbike da in die Ecke gelegt und bin ziemlich aktiv in Klettersport gerutscht oder reingekommen und war da aber zeitlang, ja, würde ich mal behaupten, sehr aktiv unterwegs, habe in der Kletterhalle in Augsburg gearbeitet, war bald 6 Tage in der Woche in der Kletterhalle und habe da auch viele meiner Reisen, die ich dann zu der Zeit gemacht habe, war ich wirklich beim Klettern unterwegs, also im Roadtrip in den USA, wir waren mal im L-Cup beim Big Wall Klettern und ich habe da so alles ausprobiert, was es irgendwie gibt, von Eisklettern über höhere Berge auch, so 5.000, 6.000 Meter hohe Berge war zeitlang auch mal so ein Fokus irgendwie. Und ja, irgendwann hat sich das dann wieder so ein bisschen gewandelt, dass das Fahrrad wieder mehr in meinen Lebensmittelpunkt, sage ich jetzt mal so, gerückt ist. Und letztlich sind aus diesen zwei Leidenschaften oder aus diesen zwei Sportarten, nenne ich es jetzt mal so, ist so das geworden, was ich jetzt eigentlich mache, eben viel mit dem Fahrrad in Gebirgsregionen oder auf Bergen auch unterwegs zu sein, wo jetzt manchmal vielleicht auch keine klassischen Mountainbike-Destinationen sind, weil ich oft halt mit so einem die Regionen mit so einem alpinistischen Hintergrund betrachte. Also und damit vielleicht manchmal auf andere Ideen kommen als jetzt ein klassischer Mountainbiker, der halt Trails sucht.
Und das Klettern und Bergsteigen und so, ist das immer noch was du gern machst und wo du dir manchmal denkst, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Radl hier? Jetzt würde ich eigentlich lieber da noch auf den Berg springen oder
Ja, das trifft schon ein bisschen. Also ich gehe immer nur klettern, lange nicht mehr so viel, wie ich es der Zeit lang gemacht habe, eben zu der Zeit, wo ich das Fahrrad fast ganz in die Ecke gestellt habe. Aber es ist tatsächlich so, dass ich immer noch sehr gerne auf den Berg gehe und vor allem auch gerne klettern gehe. Aber es kommt da manchmal zu kurz. Und es ist auch so, dass in manchen Regionen, wie jetzt zum Beispiel 2019, wo wir im Karakorum unterwegs waren und wo ich da die Wände gesehen habe, die da stehen, also ja majestätisch wie Wolkenkratzer da in den Himmel ragen, diese kompakten Granitwände, da haben wir schon gedacht, also eigentlich wäre es Klettern hier so auch mal echt lässig. Und das war auch mal die ursprüngliche Idee, ins Karakorum zu fahren, vor vielen, vielen Jahren war eben mal zum Klettern zu gehen. Und ja, meine Kletterkünste sind so ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das heißt wahrscheinlich an den Drangotauern und so vorbeigelaufen,
ja, genau,
oder?
Und es macht halt schon an. Also es ist wirklich, das sind so beeindruckende Wände und Berggestalten. Und wenn man da so ein bisschen die Historie auch kennt vom Klettern und was dort an Klettergeschichte geschrieben ist. Also, das juckt schon die Finger, ja. Muss ich wirklich sagen.
Jetzt hast du schon quasi das zweite Stichwort eben mit Klettern oder Kletterhalle, was ja das Stichwort war, schon quasi selbst beantwortet. Aber da nochmal drauf zurück, war es dann letzten Endes Glück, dass du Mountainbike-Profi wurdest und vielleicht nicht Kletterprofi oder vielleicht sogar ganz anderes Outdoor-Sportsegment professionell betreibst, weil gefühlt bist du ja das Outdoor-Multitalent. Du hast ja, glaube ich, auch jeglichen Outdoor-Sport zertifiziert, weil du da einen Lehrgang abgelegt hast für alles.
Ja, manche beschimpfen mich auch als Scheinesammler. Ist tatsächlich so, wie du sagst, weil ich eben nach meiner Ausbildung zum Zweiradmechaniker habe ich nun Zivildienst gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das mit den Shows ist zwischendurch mal besser gelaufen, mal schlechter gelaufen. Und ich musste immer wieder schauen, wie ich sonst Geld verdiene. Und da bietet sich natürlich Outdoorsport in jeglicher Form an. Und dann habe ich halt auch als Raft Guide gearbeitet, als Canyoning Guide gearbeitet, im Hochseilgarten gearbeitet und so weiter und habe so tatsächlich einige Qualifikationen angesammelt, weil bei uns ist es nun mal so, dass wenn man da irgendwie arbeiten will.
Je mehr Bescheide du hast, desto sicherer ist es. Ist, ja.
Und manchmal war das wirklich so eine ganze Scheinesammlung, die ich damit rumgetragen habe. Und ja, ich bin vielseitig Sport interessiert. Also ich bin, ja, wie soll ich sagen, mir reizt es auch oft, neue Sachen auszuprobieren. Auch die Zeit, wo ich viel im Kajak und im Raft unterwegs war, auch ich fahre sehr gern Wildwasser. Ich finde Wasser ein ganz spannendes Element, halt so bewegtes Element im Gegensatz zum Fels, der im, ich sage jetzt mal, Idealfall, wenn man klettern geht, relativ fest ist und nicht so bewegt wie das Wasser. Und ja, ich mag das auch, mich da in verschiedene Situationen zu bringen, ein Neues zu lernen. Ich bin im Winter viel unterwegs und auch auf allen Sportgeräten unterwegs, auf Ski, auf Snowboard, auf Telemark-Ski. Und da mag ich auch die Abwechslung irgendwie. Das heißt, die wird da vielleicht dann nirgends wirklich sehr gut, so wie man das halt wird, wenn man was, ja, ausschließlich irgendwas spezifiziert macht. Aber die Bandbreite ermöglicht mir dann halt manchmal auch, ja, eben vielleicht auch die eine oder andere, ich sage jetzt mal, ja, ungewöhnliche Idee zu verwirklichen oder so, die man jetzt nicht machen kann, wenn man nicht die Erfahrung aus anderen Sportarten hat.
Gibt es dann nach wie vor Sportarten, die dich noch reizen würden?
Die ich noch nicht ausprobiert habe? Ja, auf alle Fälle, also doch, also in der Zwischenzeit könnte ich mir auch mal vorstellen, irgendwie Paragliden zu gehen, nachdem das Material alles so klein ist mittlerweile. Ich hatte da schon mal Berührungspunkte, aber da haben wir gedacht, nee, das ist alles viel zu groß, diese großen Rucksäcke. Und das ist ja jetzt wirklich alles so spartanisch und leicht geworden und so. Dass ich mir auch denke, ja, eigentlich könnte man so einen Schirm schon ab und zu mal mitnehmen. Das wäre schon mal ganz lässig. Also es gibt schon noch Sachen. Ja, ich habe auch mal Surfen probiert, das fand ich auch super spannend. Würde ich auch, also wenn ich wo wohnen würde, wo man näher am Meer wäre, würde ich das, glaube ich, auch mehr verfolgen. Ist jetzt vom Vorarlberg so ein bisschen schlecht, weil man muss immer irgendwo lange anreisen. Darum habe ich das dann wieder bleiben lassen. Aber nee, probiere schon immer noch gern Sachen aus, auf alle Fälle.
Also noch Platz für weitere wilde Kombinationen. Auf ein paar andere werden wir ja jetzt noch zu sprechen kommen, auf ein paar Kombinationen, die es schon gibt.
Ja, vielleicht. Wer weiß, was da kommt.
Wenn man heutzutage von dir liest oder spricht, fallen immer wieder so Worte wie der Abenteuerbiker, Bike-Abenteurer, Bike-Nomade. Siehst du dich so oder sagst du, ach, sagt's halt, ich bin der Gerhard?
Oh, boah, das ist, glaube ich, wieder so Außenansicht und Innenansicht. Ja, also ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, ja, drum trifft's Biker wahrscheinlich schon. Zumindest ist der Teil, der Aspekt von mir, den ich auch in der Öffentlichkeit am meisten darstelle, sage ich jetzt mal, oder wo man mich am meisten sieht, ist auf dem Fahrrad, ganz klar. Und Abenteuer trifft's ja vielleicht schon auch in der Richtung, dass eben, wie jetzt eh schon gesagt habe, dass manches von dem, was ich mache, jetzt so aus dem klassischen Mountainbike-Horizont rausgehe. Also eben, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, in der Atacama-Wüste auf einem fast 7000 Meter hohen Vulkan zu gehen und das Fahrrad mitzunehmen, ist jetzt kein klassisches Mountainbike in dem Sinn, sondern hat vielleicht eher was von Abenteuer. Und somit, ja, mag das schon zutreffen. Was jetzt Abenteuer, der Begriff ist ja so ein bisschen strapaziert irgendwie, was jetzt wirklich Abenteuer ist oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber manchmal wird das, was ihr da treibt, durchaus ein bisschen abenteuerlich, sage ich jetzt mal so.
Aber da hast du es jetzt ja schon gesagt mit Atacama-Wüste und du hast ja von Atlasgebirge, China, dann sowas ja fast Lapidares wie die USA oder eben Karakorum. Das sind deine Reiseziele. Wie kommt man auf diese Mountainbike-Reiseziele?
Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also manche Ziele, manche Ideen spuken jahrelang, manchmal sogar jahrzehntelang bei mir im Kopf rum. Du hast jetzt gerade einen Hohen Atlas zum Beispiel angesprochen, die Tour auf dem Cebel Topkal. Da war ich, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich kein Blödsinn ist. Ich glaube 12 Jahre davor mit dem Snowboard oben. Und beziehungsweise im Winter oben, wir haben das Snowboard dann mitgenommen, weil es zu wenig Schnee gehabt hat. Und da haben wir dann, weil es eben keinen Schnee gehabt hat, da oben diesen Weg gesehen, diesen Wanderweg, diesen Pfad, den es da oben an dem Grat gibt. Und da haben wir uns damals eigentlich so zum Spaß gedacht, hey, wir hätten mal lieber das Mountainbike mitgenommen. Und diese Idee habe ich dann wirklich, ja, ich glaube, 12 Jahre mit mir rumtragen, bevor ich sie dann mal verwirklicht habe. Also das ist ein so eine ja, Möglichkeit, wie was entsteht, aus einer Erfahrung heraus, dass ich mal was gesehen habe. Ich habe vorhin vom Karakorum erzählt, da wollte ich zu meiner Kletterzeit schon immer gerne mal hin, zum Klettern auch. Und das hat sie nie ergeben. Dann haben wir irgendwann gedacht, gut, dann probieren wir es halt mit dem Fahrrad. Aber egal. Oder manchmal sind es auch, im Oman zum Beispiel war ich mal unterwegs und wir haben Trails gesucht. Die hat es damals noch nicht viel gegeben. In der Zwischenzeit ist das ein bisschen anders. Aber auf den Oman bin ich gekommen in einer Broschüre im Flugzeug. Da war ich im Flugzeug gesessen und da war irgendwas über den Oman gestanden. Da stand irgendwas von fast 3000 Meter hohen Bergen und Meer und Wüste. Und das fand ich, hat sich irgendwie spannend angehört und habe mir halt an die Recherche gemacht. Also so sind die Ideen oft ganz unterschiedlich. Dann ist es so, dass ich mit einem Fotografen aus der Schweiz viel zusammenarbeite, mit Martin Bissig. Der ist dann auch einer, der ab und zu mal mit einer Idee ums Eck kommt und mal sagt, hey, wir könnten hier was machen oder ich habe hier einen Kontakt, würde ich nicht mal gern in der Region auch was verwirklichen. Also manches sind lange Träume, die ich mit mir rumtrage und dann mal verwirkliche und manches kommt da ganz spontan irgendwie zustande.
Manchmal, wenn man die Bilder da so sieht, also vorher haben wir es irgendwie eh auch schon so angeschnitten, dann denkt man sich, ja, okay, geile Landschaft und so, aber was macht der Mann da mit dem Radl? Also und sind die Ziele dann bewusst so ausgesucht und reizt dich das eben auch, halt das auszuprobieren, ob man dann da irgendwie doch fahren kann? Oder ja, was treibt einen dazu? Gerade jetzt Karakorum hast du angeschnitten, oder? Dass du da auch aufs Klettern Lust gehabt hättest und so. Ich glaube, es kennt man auch eher vom Klettern als vom Biken.
Definitiv, ja. Also ich glaube, es gibt definitiv mehr Kletterrouten als Radwege da unten, auf alle Fälle, ja. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich die Ziele auswähle, um was möglichst Exotisches zu machen oder irgendwo unterwegs zu sein, wo noch keiner war. Das entsteht halt manchmal nebenbei. Das sind oft Regionen, die mir einfach reizen. Eben jetzt, ja, zum Beispiel vom Hohen Atlas habe ich es gerade erzählt, wie es entstanden ist. Oder Kilimanjaro zum Beispiel ist auch so ein Ziel, wo ich mal mit dem Fahrrad oben war. Um den Berg bin ich davor mit dem Fahrrad mal außen rumgefahren und hatte damals dann schon den Wunsch, dass ich immer da mal hoch will. Aber der ist alpinistisch sehr leicht. Da gibt's, man läuft hoch, man läuft runter. Und ich bin jetzt tatsächlich jemand, der nicht gern vom Berg runterläuft. Darum habe ich ja oft ans Fahrrad am Rücken dabei. Und dann habe ich mal gedacht, hey, also wenn ich auf diesen Berg gehe, dann muss es irgendeine andere Möglichkeit geben, als runter zu laufen. Und auch das hat ja bald ein Jahrzehnt gedauert, bis das dann soweit war, bis ich das Permit letztlich dafür bekommen habe, weil man durfte in den Nationalpark davor gar nicht mit dem Fahrrad rein. Und ja, so ist es dann ja natürlich auf den Bildern vielleicht ungewöhnlich, dass auf einmal ein Fahrrad auf dem Kilimanjaro steht, weil das sind jährlich Tausende oben irgendwie zu Fuß, aber keiner mit dem Fahrrad oder wenige Leute mit dem Fahrrad. Aber das ist jetzt nicht der Fokus, den ich habe, um möglichst exotisch unterwegs zu sein. Also, oder jetzt zum Beispiel in Chile, wir haben es vom Yuyayaku, so heißt dieser Vulkan, haben wir es gehabt. Das war Einladung von einer chilenischen Mannschaft, die mich angefragt haben. Die haben gesehen, dass ich am Kilimanjaro war und haben mir danach auf Instagram, glaube ich, eine Nachricht geschrieben, so, hey, good project, hey, welcome to Chile, we ride big mountains too. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn die auf großen Bergen Fahrrad fahren, hört sich spannend an, dann muss ich nicht. Und bin tatsächlich dann ein halbes Jahr später halt nach Chile geflogen. Also es war gar nicht meine eigene Idee irgendwie. Und ja, manchmal komme ich in so Situationen und manchmal suche ich mir sie auch explizit aus. Aber oftmals, weil mich die Region eigentlich interessiert, eben jetzt aus Karakorum, das ist einfach ein gigantisches Gebirge. Ich habe schon viel darüber gelesen in den ganzen Berichten von den Alpinisten, von den Kletterern und wollte da eben unbedingt mal hin. Und da ging es mir aber genauso, dass ich mir gedacht habe, ja, laufen, ja, das ist okay, aber mit dem Fahrrad wäre es vielleicht viel lustiger. Und ja, dann hat man es halt probiert und so kommen manchmal dann auch die Bilder raus, wo man es uns vielleicht auch ansieht, dass das Fahrrad da gar keinen Sinn macht, weil manchmal ist es auch so.
Wenn du aber jetzt siehst von Träume und Inspiration für so eine Reise bis zur Umsetzung, was passieren da für Schritte? Wie plant man denn so einen Trip? Weil wenn du jetzt sagst, okay, heutzutage nennen wir es mal ganz einfach, ich will zum Radfahren nach Österreich oder in die Schweiz, suche ich mir irgendeine Trailmap, Trailforks, mach die auf, schau, wo die meisten Stricherl sind und da fahre ich hin, gehe zum Radfahren. Das ist ja bei solchen Projekten schon mal eine ganz andere Planung, Recherche, Teamauswahl. Das ist eine Hausnummer, oder?
Ja, da kommt jetzt natürlich viel zusammen, was du gerade gesagt hast. Ja, also Routenwahl ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wir waren am Mount Olymp zum Beispiel unterwegs oder jetzt auch am Kilimanjaro. Es gibt natürlich heutzutage viel Berichte, Bilder, Videos von Bergsteigern, die auf diesen Bergen unterwegs sind. Und sowas schaue ich mir dann viel an und versuche dann so eine Vorstellung zu bekommen, ja, könnt ihr da mit meinem Fahrrad vielleicht auch runterstolpern? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Dann sind es manchmal ja Kollegen, gerade zum Beispiel vor der Tour also auf dem Baltoro-Gletscher im Karakorum, habe ich davor viel mit bekannten Bergführern auch telefoniert, die dort schon unterwegs waren, mit Gästen, habe die befragt, was die denn meinen. Habe ich mal mit einem getroffen, der hat mir Bilder gezeigt von seiner Trekkingtour. Und manchmal kriegt man schon eine Vorstellung davon, wie das sein könnte. In der Realität schaut es dann manchmal auch wieder ganz anders aus. Und manchmal ist es aber auch so, dass diese Infos, also gerade was jetzt das Thema Befahrbarkeit angeht, gar nicht so wirklich verwertbar sind. Zum einen wissen die Leute oftmals gar nicht, was man auf dem Fahrrad alles anstellen kann, wenn man nicht auf gutem Niveau Fahrrad fährt. Also was ist überhaupt an Gelände fahrbar und was nicht. Und das andere ist, was ich natürlich auch verstehe, dass wenn jetzt mit dem Bergführerkollegen da irgendwie spreche, der im Karakorum mit seinen Gästen unterwegs ist zum Bergsteigen, der scannt den Weg natürlich nicht auf Befahrbarkeit mit dem Mountainbike ab irgendwie. Da hat was anderes zum Tun. Und dann sind halt so Fragmente irgendwie im Hinterkopf, wo man dann vielleicht denkt, oh ja, doch cool, da könnte man mit dem Fahrrad fahren. Und dann stehen wir da mit dem Fahrrad und du weißt genau, okay, hier fahrt nirgends Fahrrad. Und genauso ist es aber auch mal andersrum, dass die Leute sagen, ja, und niemals kann man da Fahrrad fahren. Und dann merkt man aber doch, ja, mit dem fahrtechnischen Hintergrund auch, den ich vom Trailfahren ja doch ein bisschen mitbringe auch, dass halt schon vieles geht, was jetzt sich ein Nicht-Mountainbiker vielleicht gar nicht vorstellen kann. Also so richtig, richtig wissen tue ich es oft tatsächlich nicht, ob manches von den Touren Sinn macht oder nicht. Es gibt andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel, wo du hast vorhin USA angesprochen, da ist es natürlich einfacher, sind wir auch auf Trails oder auf den Azoren, wo wir waren, das ist klar, da gibt es auch Mountainbike-Infrastruktur. Aber wenn man da unterwegs ist, wo es wenig bis gar keine Informationen zum Thema Mountainbiken gibt, muss man sich eher an die Wanderer oder Bergsteiger halten und das halt versuchen, so ein bisschen im Kopf umzudenken dann, ob das irgendwie Sinn machen kann.
Ja, der Rainer hat es gerade schon angeschnitten. Wie wichtig ist bei so einem Trip das Team auch? Also ich meine, jetzt machst du das jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr. Ich stelle mir auch vor, es ist gar nicht so einfach, dass man da immer wieder motivierte Leute findet, die dann eben auch gut passen. Oder?
Also das Team ist mit der Schlüssel bei dem Ganzen, auf alle Fälle. Also ich bin auch immer in einem Team von, ich sage jetzt mal, 3 bis fast 50 Personen unterwegs, je nachdem wo. Letzteres vor allem jetzt gerade am Kilimanjaro, wo man halt nur mit Guide und Trägern unterwegs sein kann. Also das geht da gar nicht anders. Und wenn da mehrere Tage unterwegs bist, da summiert sich das einfach mit den Leuten, die einen da begleiten. Aber ja, das Team ist ein Schlüssel. Also man kann am schönsten Platz der Welt sein. Wenn Stress mit deinen Mitreisenden hast, dann bringt das alles nichts. Und andersrum ist es genauso. Es kann eine richtig harte Tour sein und es kann alles schief laufen. In dem Moment, wo man mit guten Leuten unterwegs ist, läuft es trotzdem alles irgendwie. Oder man kann es mit Humor sehen. Und ich muss wirklich sagen, toi, 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 es war bis jetzt, auch wenn ich oft mit unterschiedlichen Menschen unterwegs bin, habe ich bis jetzt wirklich immer Glück gehabt. Also ich habe nie richtig Trouble gehabt bei meinen Radexpeditionen, nenne ich es jetzt mal so, dass wir sagen haben müssen, hey, das läuft jetzt gar nicht oder wir müssen abbrechen, dass mal irgendwo mal Spannungen da sind, weil man auch ausgelaugt ist und es sind einfach, man ist so außerhalb der Komfortzone vielleicht oft unterwegs und da ist halt nicht alles so easy wie zu Hause auf der Couch. Und dass da mal kurz kriselt oder so, das gehört dazu. Aber ich bin wirklich bisher zum Glück immer als Freunde wieder zurückgekehrt, auch von den ganzen Touren und habe zu allen Menschen auch noch Kontakt. Und es gab keine Streitigkeiten und so weiter, wie das ja sonst auch manchmal, wie man das hört. Also die Auswahl ist nicht immer leicht. Man findet oft zu der Frage, motivierte Leute zu finden. Also man findet tatsächlich oft motivierte Leute, aber wenn jemand sowas noch nicht gemacht hat, man kann sich das meistens nicht so wirklich vorstellen, was dann vor Ort wirklich passiert. Und manchmal ist die Motivation zu Hause größer oder die Überraschung vor Ort dann ziemlich groß, weil man merkt, okay, das läuft da ganz anders, wie wir das jetzt vorgestellt hatten. Das ist natürlich manchmal schon ein Prozess, wo man sich dann einfach auch vor Ort dann darauf einlassen muss. Also, dass man so die Erwartungshaltungen dann so halt wieder ad acta legt und dann sagt, okay, jetzt durchatmen und auf das einlassen, was jetzt hier ist, auch wenn es ganz anders ist, wie das, was ich mir vorstelle. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Eigenschaft bei den Reisen oder bei überhaupt beim Reisen, dass man sich halt auf das einlässt, was da passiert. Und das halt oftmals anders als das, was man sich vorstellt.
Spielst du in erster Linie auf die Fotografen, die dich begleiten, oder auf die anderen Biker an, wenn du sagst, boah, das können sich die Leute oft nicht vorstellen? Ja, ja, weil ich stelle mir vor, das ist ja ein komplett unterschiedliches Setting, ob du jetzt als Fotograf dabei bist und das irgendwie ja einfangen sollst, auch die Reise, oder ob du einfach als einer der Protagonisten dabei bist.
Beides. Also es ist so wirklich so, durch das, dass wir eben ja versuchen, das Ganze auch zu dokumentieren, eben über Bilder und zum Großteil auch Video, dass wir natürlich neben dem Unterwegssein und neben dem sportlichen Aspekt ja auch nur diesen Produktionsaspekt auch noch dabei haben. Eben, wir wollen ja Bilder machen und so weiter. Und dann muss man halt vielleicht auch mal was zweimal fahren, oder man steht halt mal früher auf, weil das Licht gut ist. Und wenn man dann eh schon gestresst ist oder vielleicht nicht mehr ganz so fit ist, dann ist das natürlich schon eine zusätzliche Belastung, die auch nicht einfach ist. Und oft meinen die Leute auch, dass die Bilder oder die Videos auch halt so nebenbei entstehen. Man fährt halt so gemütlich 2 Wochen irgendwo Fahrrad und nebenbei springen irgendwie Leute rum, die einen dabei fotografieren. Aber dass das wirklich eine Arbeit ist, dass das ein Job ist, das muss man, die Erfahrung muss man auch erst mal machen. Und natürlich ist es für die Fotografen und Filmer auch eine Challenge. Die müssen ja genauso unterwegs sein. Also die müssen ja auch auf den Berg hoch. Also der Martin Bissig war zum Beispiel da am Julia Jakua dabei. Der muss halt auch auf 6700 Meter hochkrabbeln, wenn er von da oben ein Bild machen will. Und das ist natürlich körperlich anstrengend und auch vom... ja, man muss sich auch vom Setup oder auch von der Technik anders einstellen, als wenn ich jetzt auf ein klassisches Fotoshooting in der Münchner Innenstadt gehe, weil da kann ich natürlich viel mehr Material mitnehmen, muss nicht mit Handschuhen fotografieren, bin selber nicht am Limit, kann mal die Kamera oder Objektiv wechseln. Das funktioniert da oben alles gar nicht mehr. Und auch da bin ich echt froh, dass ich auf Leute zurückgreifen kann, die da ja die Erfahrungen, auch die Möglichkeiten haben, das zu dokumentieren, weil ohne die hätte ja auch nichts zum Erzählen in meinen, oder hätte keine Bilder, um das zu dokumentieren, was ich machen könnte, zwar was erzählen, aber ich hätte jetzt bei meinen Vorträgen zum Beispiel keine Bilder oder könnt eurem Buch keine Bilder zeigen oder bei einem Artikel, das lebt ja letztlich davon, dass die Leute dabei sind, die das Ganze dokumentieren. Und die machen auch einen harten Job, also muss ich wirklich sagen. Das Hut ab, danke dafür an der Stelle.
Aber ich glaube auch deine Mitfahrer, also andere Mountainbiker, die du mit auf deine Reisen nimmst oder wo ihr zusammen sagt, die geht auf Reisen, für die ist es ja vielleicht auch zum Teil hartes Brot, oder? Weil nehmen wir mal deinen Kilimanjaro-Trip, da waren Hans Rey noch dabei und Danny McAskill. Zunächst schon mal ganz anderes Kaliber vom Fahrradfahren vielleicht oder jeder für sich eigenes Kaliber. Und dann hast du ja noch so einen Altersgefälle. Plus, ich attestiere den beiden jetzt mal, dass die, selbst wenn der Kili alpinistisch leicht zu erschließen ist, vielleicht nicht einmal spazieren gehen daheim.
das weiß ich gar nicht, ob die spazieren gehen. Aber sie sind natürlich beide sportlich fit. Und gerade der Hans ist ja auch einer, der schon viel gemacht hat. Also auch als Hans Rey kann man ja durchaus auch als Bike, wenn man den Begriff mal wieder neben Bike-Abenteurer bezeichnen, der ja auch so oft in der Höhe unterwegs war. Und das ist, glaube ich, letztlich ein Aspekt, der jetzt da zum Beispiel zum Tragen kommen, ist, dass die Erfahrung in der Höhe halt, wie gehe ich mit mir in der Höhe um, wie passt sich mein Körper an die Höhe an, das ist natürlich ein Erfahrungswert, auf den man dann zurückgreifen kann, der auch bei den Touren oftmals wichtiger ist als jetzt das fahrtechnische Können allein. Weil gerade in der Tour, wo du jetzt angesprochen hast, wo der Danny McAskill ja auch dabei war, wir waren davor am Mount Kenya, das war eigentlich so der zweithöchste Berg von Afrika, das war eigentlich so unsere Akklimatisationstour, den wollten wir halt so zum Aufwärmen mitnehmen.
Warm fahren.
Und gehen dann an Kilimanjaro, das war so die Idee. Und der Danny war vor dieser Tour tatsächlich nie höher als die Berge um Davos, also auf 3000 Meter. Und wir wollten am Mount Kenya dann doch auf 4800. Und er ist dann auch da tatsächlich höhenkrank geworden. Ja, weil er eben die Erfahrung in der Höhe auch noch nicht gehabt hat, weil... ja, ich habe die Erfahrung in der Ausschale gemacht, ich werde auch heute noch höhenkrank, also ich mache das ja auch nicht immer perfekt, aber ich war natürlich zu meiner Zeit, wo ich beim Bergsteigen viel in der Höhe war, habe ich viel, viel Erfahrungen gemacht und war auch viel mit Gästen schon in der Höhe unterwegs und weiß daher so ein bisschen, wie man sich verhält, und das kann man jemand lang empfehlen und mit auf den Weg geben und sagen, hey, tu dies, tu das, aber letztendlich sind sie auch alles eigenständige Menschen, die sich halt verhalten, wie sie es wollen. Und ja, ihm ist da gar nicht gut gegangen. Und am Kilimanjaro dann schon viel besser, weil er einfach die Erfahrung gehabt hat von Mount Kenya. Und somit spielt dann jetzt so Alter oder Fahrkönnen hat jetzt da in dem Fall gar nicht so die Rolle gespielt, sondern tatsächlich eher so die Erfahrung, der Umgang mit der Höhe und auch dieses Unterwegssein im Zelt, Expeditionsabläufe in Anführungszeichen, eben dieses ständige Draußensein, das habe ich jetzt so als klassischer Mountainbiker oftmals ja auch nicht, weil man übernachtet im Hotel und geht halt einen Tag Radl fahren und kommt wieder ins Hotel. Das ist halt irgendwie auch eine andere Baustelle, als da draußen irgendwie die ganze Zeit unterwegs zu sein. Und von dem her spielt das Alter oder so eigentlich, ja, da weniger die Rolle, muss ich wirklich sagen. Und fit sind die beiden eh und eh, also da müssen wir gar
nicht drüber reden. Ja, um Gottes Willen, das wollte ich hier nicht unterstellen, aber tatsächlich, man muss ja trotzdem auch nochmal hochgehen. Das ist ja, weil fahren...
Fahren war jetzt bergauf nicht so viel.
Ja.
Ist wirklich so.
Ja. Genau. Jetzt bist du ja neben Radfahrer, Mountainbiker, Reisender, auch noch Autor, Vortragender, wie du selber schon gesagt hast, ja Content Creator sozusagen. Zwei Bücher stehen schon auf deiner Liste. Das zweite ist in diesem Frühjahr 2023 erschienen mit Fokus Karakorum.
Genau, das war die ausführliche Aufarbeitung, nenn's jetzt mal so, sind doch immerhin fast 200 Seiten, das ganze Buch, wo ich nochmal sehr intensiv auch über unsere Tour in Karakorum berichte. Und das heißt, unter die Räder gekommen, weil wir tatsächlich, glaube ich, mehr Zeit unter unseren Fahrrädern als auf unseren Fahrrädern verbracht haben auf dieser Tour. Es gab nicht so viel zum Radfahren, wie wir das erhofft hatten. Und ja, das war für mich, sind diese Bücher auch selber so spannende Reise, weil man reflektiert natürlich sehr viel dabei. Man setzt sich mit dieser Tour und auch mit sich selber nochmal auseinander, weil ich da versuche natürlich auch viele Fragen zu beantworten, die jetzt ihr euch stellt. Wie kommt man auf die Ideen? Was passiert da so unterwegs und so? Und ja, ich finde das Schreiben auch für mich eine gute Möglichkeit, das Ganze nochmal zu reflektieren und zu verarbeiten auch. Also, und es ist ein spannender Prozess. Also Bücher schreiben ist manchmal mindestens so große Expedition wie auf irgendeinen Bergsteigen.
Aber ich nehme an, das ein oder andere tolle Bild ist auch mit reingerutscht in das Buch, oder?
Auf alle Fälle. Also auch in dem Buch, das ist zwar so ein Taschenlesebuch, aber auch in dem gibt es einen großen Bildteil. Die Bilder drin sind alle auch von Martin, von dem ich auch erzählt habe. Und das erste Buch, was ich geschrieben habe, heißt Mountainbike Träume. Das ist so ein Lesebildband. Also da sind nochmal mehr Bild oder ja größere Bilder auch drin. Da erzähle ich von 10 verschiedenen Reisen, die ich gemacht habe. Eben da geht es von Marokko nach Griechenland, in Oman, auf die Azoren. Es geht natürlich auf den Kilimanjaro, ganz klar. Es geht nach Kenia und dann auch ins Karakorum. Und dieses Buch ist nochmal bildgewaltiger, so ein Coffee-Table-Book eigentlich, genau.
So, dann wird es jetzt Zeit, wenn wir das erste 23er-Projekt schon sozusagen abgehakt haben. Du hast ja in 23 jetzt schon einiges erlebt noch. Da waren ja, irgendwann kamst du ja, weil die Reisen waren ja dann nicht verrückt genug, also hast du dir gedacht, wieso schnall ich denn nicht so ein Fahrrad auch noch auf dem Schlauchboot?
Erstmal andersrum,
glaube ich. Erstmal andersrum, genau, ja. Also, ja, das trifft es ziemlich gut. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin auch
begeisterter
Wildwassersportler. Also ich fahre auch echt gern Kajak und habe auch mein Kajak mal verkauft. Und bin dann lange nicht mehr im Boot gesessen und habe das auch tatsächlich vermisst. Und beim Kajakfahren habe ich dann immer gestört, dass es eigentlich auch so ein Motorsport ist. Man braucht immer irgendwie jemanden, der einen vom Ausstieg abholt. Man hat dieses riesen Plastikboot auf dem Dach, man muss das irgendwie rumtransportieren. Im Flieger ist so ein Kajak auch unpraktisch.
Irgendwie. Da ist wieder das bewegte Element.
Ja, und dann hat man immer dieses Riesenteil da irgendwie. Und mittlerweile gibt es andere Möglichkeiten, sogenannte Packrafts. Das sind so kleine Schlauchboote. Die sind, wenn man sie zusammenlegt, nicht größer als eine Isomatte vielleicht oder als ein großer Schlafsack. Und die haben so zwischen 2 und 3 Kilo, je nachdem. Und die kann man auch super auf dem Fahrrad mitnehmen. Und andersrum kann man auf diesem Booten natürlich auch dieses Fahrrad mitnehmen. Und diese Kombination, das nennt sich dann Bike Rafting, das war was mich auch so lange gereizt hat. Und ich bin dann mal auf die Tara-Schlucht gestoßen, also eine der tiefsten Schluchten in Europa, diese Montenegro. Und man kann dort in so einer 2-Tagestour mit dem Boot eben durchpaddeln. Und das hat mich gereizt. Da habe ich mir gedacht, hey, das könnt ihr auch mal machen. Und wollte aber natürlich auch nicht ohne mein Fahrrad los. Und dann ist mir diese Bike-Rafting-Geschichte wieder in den Sinn gekommen. Und so sind wir dann im Juni diesen Jahres, sind wir gestartet am am Ende der Schlucht praktisch an der Grenze zu Bosnien in Montenegro und sind 3 Tage mit den Gravelbikes und unserem ganzen Camping-Equipment und den Zelten und eben auch diesen Booten und Schwimmwesten und der ganzen Wildwasserausrüstung auf dem Fahrrad, sind wir dann 3 Tage durch die Bergwelt von Montenegro gefahren, auch durch den Dumitor-Nationalpark zum Einstieg von der Taras-Schlucht und haben dann umgebaut, haben die Boote aufgeblasen und die Fahrräder zerlegt und haben die Boote dann vorne auf das Fahrrad drauf, die Fahrräder vorne auf das Boot drauf geschnallt und sind dann in diese Taras-Schlucht gestartet und waren dann 2 Tage, also mit einer Übernachtung im Canyon, waren wir dann da am Bach unterwegs, haben zum Schluss wieder umgebaut aufs Fahrrad und diese Kombination fand ich sensationell. Also das war für mich ein Traum. Der Wasserstand hat da super gepasst. Also es war richtig sportliches Wildwasser. Ich habe Gott sei Dank einen Kollegen dabei gehabt, einen Xaver Frieser, der ein sehr, sehr guter Kajakfahrer ist auch, der schon viele Expeditionen im Kajak auf der ganzen Welt gemacht hat. Und ich war echt froh, dass er auch dabei war. Er ist eigenständiger Kajakfahrer, der auch wirklich mit dem Wasser, was wir da gehabt haben, umgehen kann und auch sehr gut auf dem Fahrrad sitzt. Und das war für mich eine sensationelle Kombination. Also das war sicherlich nicht der letzte Trip in der Art und Weise. Und ich mache das auch jetzt tatsächlich zu Hause bei mir, war jetzt schon öfters unterwegs, dass ich bei mir die Bregenzer Ach fließt da vorbei, dass ich mein Fahrrad schnappt und das Boot eben mitnehme und dann fahre ich runter mit dem Fahrrad an den Bach, paddel runter, baue wieder um und fahre wieder nach Hause. Und das ist also für mich eine super schöne Kombination.
So ein paar Testfahrten gab es schon, weil es klang jetzt zunächst so, dass ja, das probieren wir jetzt und dann gleich Taras-Schlucht.
Tatsächlich habe ich davor einen Nachmittag lang mal Boote getestet, weil ich mir nicht sicher war, welches Boot. Es gibt da verschiedene Typen mit Spritzdecke, Selbstlenze und so weiter. Ich war mir nicht ganz sicher, welches Boot das wir mitnehmen. Und ich habe das an einem Nachmittag mal ausprobiert, habe mich dann für Bootsart entschieden. Und mit dem sind wir dann losgeflogen. So wirklich probiert haben wir das tatsächlich erst da unten mit dem ganzen Gepäck also und so weiter.
Auch das Bike drauf, oder? Weil wahrscheinlich beim Ausprobieren, ich nehme an, da kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich baue jetzt da mal mein Bike drauf. Da kriegen
also
sie
das
vielleicht
Fahrrad habe ich drauf gehabt, aber das ganze Gepäck nicht.
Okay, ja.
Und dieses ganze Gepäckarrangement, weil eben wir hatten ja Zelte dabei und Essen dabei, Kocher dabei und so weiter. Das muss alles auch nur auf dieses Miniboot. Und das haben wir dann tatsächlich erst in Montenegro versucht, da irgendwie drauf zu packen, haben uns davor unsere Gedanken gemacht und Bilder angeschaut von anderen Menschen. Aber wir waren uns bis zuletzt auch gar nicht sicher, wie die Fahreigenschaften von dem Boot eigentlich sind, wenn dieses ganze Equipment da drauf ist. Weil der Schwerpunkt wandert ja auch unweigerlich nach oben, weil man es alles oben auf dieses Schlauchboot draufpackt. Und wir waren uns, ja, sehr unsicher, ob das wirklich funktioniert, da sportlich zum Fahren, weil es hat gut Wasser gehabt eben. Und es hat aber super funktioniert. Also die Boote haben sensationelle Fahreigenschaften gehabt und wir waren nach wenigen Stunden, haben wir uns in dem Boot so wohl gefühlt. Das war wirklich beeindruckend zum Sehen.
Und dein Partner hat sich da auch auf dein Urteil verlassen. Also auf dieses, also der ist quasi dieses Boot vorher nie gefahren, das erste Mal in Montenegro.
Genau. Der hat das Boot nicht einmal gesehen davor, der Xaver. Ich habe ihm nur gesagt, dass ich das Boot und das Boot ausprobiert habe. Und ja, ich würde mich für das Amphibio entscheiden und nicht für das. Selbstlenzer und die große Version davon. Und dann hat der Xaver gesagt, ja, wenn du sagst, dass das passt, dann passt es. Ja, und so sind wir dann hingeflogen. Also ich habe die Boote besorgt und habe aus eins mit in mein Gepäck eingepackt und er hat das erste Mal in Montenegro gesehen. Und aber wie gesagt, er ist so ein souveräner Kajakfahrer, dass mir schon klar war, dass der das Boot darunter paddeln wird. Und ja, so war es dann auch, aber auch er war doch durchaus ein bisschen nervös am Anfang, was das ganze Gepäck in dem Boot angeht.
Und das lief dann auch souverän, so dass ihr samt Gepäck und jedem Fahrradeinzelteil ankamt oder sind bis zum heutigen Tag noch ein Reifen im Fluss?
Nein, ist nichts im Fluss zurückgeblieben. Wir haben alles wieder zurückgepaddelt und es hat wirklich super funktioniert. Also ich habe das im Vorfeld auch natürlich versucht, gut zu organisieren, habe einen Guide von vor Ort über einen Kontakt kennengelernt, habe mit dem viel telefoniert und habe den als Begleitung auch dabei gehabt. Und das hat wirklich reibungslos funktioniert. Das war sensationell. Also muss ich wirklich sagen, so wie gedacht, geplant zu bekommen. Also ein bisschen anspruchsvoller war es vom Wasser, weil es relativ viel Wasser gehabt hat. Aber das wollten wir auch. Nein, es hat wirklich super funktioniert. Also. Und ich kann die Tara-Schlucht da jedem, der so Wildwasser 2, 3, ja, 3er Wildwasser darf er schon fahren, der sich da wohlfühlt, kann ich echt jedem empfehlen, das mal zu machen. Das ist wirklich eine ganz, ganz beeindruckende, schöne Gegend. Und wirklich schöner Bach, kristallklares Wasser. Und wenn man da drin kampiert, da kommen dann die Tiere am Abend runter, waren so Ziegen und so weiter. Der Gigo, unser Guide, hat dann auch Bilder von Bären gezeigt, die da ab und zu zum Trinken gehen. Und also es ist wirklich nur Wildnis. Also man ist da weit weg von allem und es ist wirklich ein schöner Bach zum Fahren. Also lohnt sich.
Verlangen, ja. Aber klingt schon mit eher ein bisschen Fokus auf Wassersport.
Im Vergleich... Und ich sage jetzt mal, vom Risikomanagement war natürlich der Wassersport der ja wichtigere Teil. Also das Fahrradfahren, das Gravelbiken durch den Durmitor-Nationalpark, ja, das sind Forststraßen, das sind zum Teil Teerstraßen. Da rollt man jetzt als Radfahrer einfach durch. Also das ist nichts Anspruchsvolles in dem Sinn. Da geht es auch letztlich dann eher darum, wie verstaue ich mein ganzes Equipment, weil man hat ja eben mit den Schwimmwesten und Booten und Paddeln und so weiter ja dann doch einiges dabei. Wie verstaue ich das alles am Bike? Aber das Fahrradfahren an sich war jetzt da, ja, die kleinere Challenge für uns. Also da war das Wildwasserfahren die größere Unbekannte und eben vom Risikomanagement natürlich her viel der größere Fokus darauf. Was dann auch wieder, vorhin haben wir es vom Team natürlich beim Auswahl der Leute, die mitkommen, auch wieder wichtig ist und jemand zu finden, der jetzt souverän auf dem Fahrrad sitzt und souverän im Kajak sitzt, eigenständig, plus dann noch mit und vor der Kamera agieren kann und so weiter, ist manchmal gar nicht so einfach. Also da kommen
ja, da ist die Auswahl auch nicht so riesig, oder?
Ja, in meinem Freundeskreis ist auch nicht riesig und darum war ich echt froh, dass der Xaver, das war auch der Erste, den ich gefragt habe, dass der gleich begeistert dabei war. Also das war echt ein großes Glück. Und hat sich super bewährt, also wir haben richtig, richtig gute Zeit gehabt.
Sehr gut. Daraufhin brauchtest du dann natürlich sofort eine biketechnische Herausforderung noch, weil jetzt war es da bloß ein bisschen Paddeln.
Naja. Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr eine biketechnische Herausforderung auch noch gehabt. Überlegt habe ich mir diese auch schon länger, aber richtig konkret geworden ist das eigentlich dann im Frühjahr, wo ich in Nordmazedonien mit dem Snowboard, beim Snowboard-Touren gehen unterwegs war. Ich habe dort einen Stojan wieder getroffen. Den habe ich letztes Jahr in Slowenien auf einer Bike-Reise getroffen. Da habe ich meinen Mitreisenden, eben der Fotograf, der Martin war dabei, und die Francie, eine Bikerin, mit der ich oft unterwegs bin, habe denen von einem Trail in Nordmazedonien erzählt, vom High Scardus Trail. Und wir waren da eben beim Abendessen gesessen und dann kam vom Nebentisch ein Herr eben an und hat dann auf Englisch so gefragt, so, hey, ihr unterhaltet euch über mein Trail, über mein Land, was ist da los? Und dann haben wir so ein bisschen komisch geschaut und dann war der Stojan, den wir da eben getroffen haben, wirklich aus Nordmazedonien und der hat in der Region schon Bike-Trails gebaut und das war natürlich der ideale Kontakt dann irgendwie, wo ich mir gedacht habe, ja du, also wenn wir uns jetzt hier zufällig treffen und du bist hier der Mountainbiker von Nordmazedonien, dann komme ich nächstes Jahr und wir gehen Mountainbike fahren. Und dann bin ich eben im Frühjahr runter, weil er auch Skitouren geht, und dann bin ich eben im April zum Ski- und Snowboard-Touren gehen und war dann jetzt... Ja, ich bin tatsächlich zurückgekommen vor 2 Wochen in Nordmazedonien unterwegs und wir haben uns dort auf die Suche nach Trails begeben, die wir zum Teil auch gefunden haben.
Zum Teil. Aber eigentlich ist der High Scardus Trail ja ein Weitwanderweg im größten Sinne. Also es ist ein Pfad schon vorhanden.
Jein.
Jein.
Also es ist ein Weitwanderweg, ja genau, es ist als Wanderweg ausgeschrieben und mich hat der Trail eben, oder der Weg interessiert, weil er in Nordmazedonien über viele verschiedene, ja so kleinräumige Gebirgsketten drüber geht und das fand ich super spannend, das auch mal mit dem Fahrrad vielleicht zu probieren. Und es ist aber schon so, dass je nachdem, in welcher Region das man unterwegs ist, und das haben wir ziemlich klar merken dürfen, dass da manchmal extrem wenig Menschen unterwegs sind und wo praktisch keine Menschen sind, gibt es auch keine Trails, also keine Wege, was zum Laufen ja noch okay ist, aber zum Fahrradfahren halt irgendwie dann, naja, schwierig wird. Und ja, somit sind wir dann so ein bisschen ausgewichen. Also wir haben uns die ersten 4 Tage tatsächlich viel schiebend und tragend fortbewegt und haben dann irgendwann erkennen müssen, dass wir mit unserem Zeitbudget da überhaupt gar nirgends hinkommen. Und haben dann so ein paar... paar Teile ausgelassen und haben uns dann auf die, ja, Bergregionen konzentriert, wo das Dojan eben gewusst hat, hey, da gibt es so wirklich Trails, da kann man wirklich Radfahren, da macht es Sinn. Und haben die dann eben noch mitgenommen und dann ist das so richtig Radfahren worden und dann war das trotzdem jeden Tag eine ziemliche Challenge. Aber jetzt so im Ganzen, die ursprüngliche Idee, im Ganzen diesem Weg zu folgen, so nahe wie möglich, die Idee muss man tatsächlich bald einmal aufgeben.
Diesem Weg, der zum Teil eben gar kein Weg ist.
Genau, ja. Okay. Und das andere an diesem Weg eben ist, oder vielleicht auch ein Grund, warum so wenig Leute dort gehen, es gibt fast keine Infrastruktur. Also man kommt da ganz schwer an Übernachtungen hin. Man muss dann vom Berg immer wieder runterfahren, so 1000, 1500 Höhenmeter oder auch zu Fuß dann absteigen. Und durch das, dass diese ganze Infrastruktur noch nicht oder nicht in allen Teilen gegeben ist, werden natürlich vor allem die Teile begangen, wo es die Infrastruktur gibt, wo es halt Übernachtungsmöglichkeiten gibt und so weiter. Und die anderen Teile sind halt, ja, die sind richtig Abenteuer, also das ist richtig Wildnis. Und da, wenn man auf diesen Bergen rumläuft, da ist auch nichts. Du siehst keinen Lift, keine Straße, also nichts. Das ist nicht wie bei uns in der Alpen, wo du ja immer irgendwie Zivilisationsmerkmale irgendwo siehst. Da ist nichts. Also es ist wirklich unglaublich, man schaut bis zum Horizont und hat das Gefühl, man ist der einzige Mensch da irgendwie. Und ja, das ist von dem her beeindruckend. Ja, wie gesagt, zum Radfahren sind natürlich dann die anderen Regionen besser, wo es tatsächlich Pfade gibt und Wege. Wir sind halt als Biker so auf ein bisschen der Infrastruktur angewiesen.
Und du hast jetzt gesagt, ihr habt das gleich mal zu spüren bekommen, dass da so wenig Leute sind, einfach in der Form, dass es da keine Wege gab oder auch gab es auch irgendein anderes Ereignis, das euch da irgendwie noch beschäftigt hat?
Also tatsächlich in erster Linie mal, dass es eben in den ersten Tagen fast keine Fahrbahn, rollbaren Wege irgendwie gegeben hat, weil der GPS-Track, dem kann man zwar folgen, aber der ist halt, ja, eben kein Trail.
Eine gut gemeinte Luftlinie.
Und es ist ja auch schön, also zum Laufen ist es wirklich sensationell. Also wenn jemand mal einen schönen Weitwanderweg gehen will, gerne, würde ich empfehlen. Das Fahrrad vielleicht auf anderen Pfaden dann mitnehmen. Und man merkt manchmal auch zum Beispiel, wir haben dann, mussten ja auch in das ein oder andere Dorf mal, und da gibt es zum Teil auch nur schwer Übernachtungsmöglichkeiten. Also wir haben dann, das Dojan hat das versucht, immer so unterwegs zu organisieren und dann hat er gemeint, ja, er hat was gefunden und dann sind wir da runtergekommen in so ein, in so Bergdorf, fast keine Straßen, so aus Steinen gebaut und dann hat es irgendwie geheißen, ja, hier kommt dann, ich weiß gar nicht, wie der vermeintliche Wirt hieß, man hat uns einfach so eine Tür einfach gesetzt und gesagt, ja, wir sollen hier warten, der kommt gleich. Dann hat das Dojan wieder telefoniert, dann hat gesagt, ja, in 10 Minuten fährt er los. Dann haben wir gewartet, dann sind wir irgendwann in eine Bar gegangen, waren dann da gesessen, haben im Endeffekt 2,5 Stunden gewartet, bis dann jemand gekommen ist, der uns dann da abgeholt hat und gemeint hat, ja, also nee, so richtig, wir können halt in seiner Wohnung übernachten, aber Hotels oder jetzt Gästehaus in dem Sinn gibt's nicht. Und was ja soweit auch okay ist, aber wir haben dann noch irgendwie davor ausgemacht gehabt, dass wir was zum Abendessen kriegen, dann wollte er noch zum Kochen anfangen, es war schon nachts um 10:30. Wir haben den Magen schon auf dem Boden gehabt und das sind dann halt so Sachen, die sind mir halt, ja, das kenne ich mir halt anders. Wenn man in Österreich oder in der Schweiz wandern geht und eine Unterkunft bucht, dann ist da halt auch Unterkunft im Normalfall. Und daran merkt man halt schon auch, dass da, ja, das ist so, die Touristen noch nicht in dem Sinn so gewohnt sind, wie wir das halt einfach kennen. Und da waren schon auch die ein oder anderen lustigen Begegnungen. Und wir haben dann, aber sie haben uns dann, um das zu Ende zu bringen, sie haben uns dann mit dem Jeep abgeholt und haben dann gemeint, ja, da oben am Berg gibt's ein Restaurant und der Besitzer kommt jetzt extra runter, holt uns ab. Und dann sind wir wirklich mit so einem Jeep über so eine wilde Piste da nachts noch eine Viertelstunde auf so einen Berg hochgefahren und dann hat er extra sein Restaurant wieder aufgesperrt und hat dann eine Pasta für uns gemacht und haben dann irgendwann gegen Mitternacht haben wir dann da oben Pasta gegessen. Und dann war alles wieder in Ordnung, aber das sind halt so die Sachen, ja, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen können und macht es auch nicht immer leichter dann.
Der andere Blickwinkel ist aber letzten Endes, dass du die Einheimischen ja da so wahnsinnig freundlich und hilfsbereit sind, dass du wahrscheinlich tatsächlich irgendwo zu Hause schlafen durftest, der mitten in der Nacht noch seine Küche wieder angeworfen hat. In heimischen Gefilden würdest du, nehmen wir an, es gäbe keine Hotels und Restaurants, A, auf der Straße schlafen und B, verhungern.
Das haben wir zum Storian auch gesagt. Haben wir gesagt, hey, das wird dir bei uns nie passieren, dass wenn Küche um 21.30 Uhr zu ist und du kommst um 21.35 Uhr, dann gibt's halt nichts mehr. Geschweige denn, wenn das Restaurant schon zu hat. Also, und es ist uns aber ein paar Mal so gegangen. Wir waren dann auch im Kosovo, also diese Tour, die wir ja gefahren sind, ist so im Grenzbereich Nordmazedonien, Albanien, Kosovo. Und wir haben da so ein paar Mal die Grenze überschritten. Und im Kosovo waren wir dann mal in einem Restaurant und sind sehr spät dort eingetroffen, haben sie noch offen gehabt und haben uns halt das Essen serviert. Und dann haben sie aber das Restaurant zugemacht. Und dann waren wir halt einfach auf der Terrasse gesessen und haben gemütlich fertig gegessen und haben dann alles stehen und liegen lassen. Haben davor schon bezahlt, bevor die also dann gegangen sind. Und dann lässt man halt einfach das Geschirr und so alles stehen und geht. Und das ist für die auch völlig in Ordnung. Das wird ja jetzt bei uns auch nicht passieren.
Wahrscheinlich nicht, ne.
Hört sich nach herausfordernden Reisebedingungen an. Wer war das Team? Hat das funktioniert mit dem Team?
Also es war spannend von der Konstellation, weil wir uns alle noch nicht wirklich kannt haben. Also ich war mit einer Schweizer Fotografin, mit der Madeleine Walter unterwegs, mit einem anderen Deuter Athleten, auch mit dem Gerald Rosenkranz aus Österreich. Und wir haben davor noch nie so zusammengearbeitet irgendwie in der, also gar nicht großartig. Und auch einen Stojan habe ich ja nur flüchtig gekannt, also unseren Guide von dort. Und ja, das dauert natürlich schon ein bisschen, bis sich so ein Team zusammenwurschtelt, sage ich jetzt mal, bis klar ist, wer welche Aufgaben hat, bis man mal so weiß, wie der eine tickt, wie der andere tickt. Wir haben alle unsere Eigenheiten. Und wir haben uns ja da zusammengerauft und es hat aber so im Laufe der Reise immer besser funktioniert. Und da ist es auch so, das muss ich sagen, hey, toi, toi, toi. Wir sind als Freunde wieder zurückgekommen und ja, das ist eigentlich das größte Geschenk, was man haben kann, wenn keiner groß verletzt ist und man kann sich danach in die Augen schauen und hat gute Zeit gehabt und ein unvergessliches Erlebnis und es hat auch da echt wieder funktioniert.
Und neue Freunde.
Das ist perfekt, wenn das als Summe steht. Aber wie ist der erste Moment? Du greifst zum Telefon und rufst Gerald Rosenkranz an und dann bricht er ein schallendes Gelächter aus, weil er wahrscheinlich noch nie was davon gehört hat, was du ihm da gerade vorschlägst. Oder und klopft dreimal ans Telefon und fragt, wer ist da?
Nein, beim Gerald ging es tatsächlich, weil der in der Region, also im Balkan schon mal beim Motorradrallyfahren unterwegs war. Und da habe ich schon so ein bisschen gewusst, der hat einen Bezug zu der Region und es könnte was sein, was ihn interessiert. Also so, das sind auch so ein bisschen die Überlegungen, was ich mir davor mache, welche Tour passt zu wem, wo hat jemand vielleicht eine Affinität dazu. Die Madeleine, die war tatsächlich überrascht, wo ich angerufen habe. Die ist mal, weil ich die eben auch nicht kannte davor, also wir haben auch noch nie was gemeinsam produziert, die habe ich tatsächlich mal auf der Eurobike kurz getroffen und wir haben uns mal ganz kurz unterhalten und sie hat sich irgendwie mal angeboten, hey, wenn ich mal ein paar Bilder brauche oder so, soll ich sie doch mal anrufen und das habe ich dann auch gemacht. Und dann sind es halt ein paar Bilder geworden. Und sie hatte jetzt auch zu der Region überhaupt keinen Draht davor und hat sich aber dann, also ich habe ihr das vorgeschlagen, was ich da so vorhabe und was ich mir so vorstelle und ja, sie hat sie dann, klar, verständlicherweise Bedenkzeit erbeten und hat sie dann ein bisschen schlau gemacht und fand es aber auch ein super spannendes Thema, weil sie auch jemand ist, der gerne reist und viel unterwegs ist. Und also zum Thema Bikepacking und draußen unterwegs sein und so einen großen Bezug hat. Und das war letztlich auch der Grund, warum ich sie gefragt habe. Und habe da auch einen Nagel irgendwie auf den Kopf getroffen, dass sie dann da relativ schnell dabei war.
Hört sich ja fast an, als wäre man da auch sowas wie ein Guide, oder? Dann, also wenn du das initiierst, bist du auch irgendwie ein bisschen verantwortlich, vermutlich für deine Mitreisenden, aber vermutlich nicht so stark wie beim Guiden wirklich, oder?
Ja, es ist so eine Zwischenposition. Also ich habe dann schon, klar, durch das, dass es natürlich meine Idee war, dass ich die Leute eingeladen habe, dass ich auch die Tourenplanung jetzt in dem Fall nicht selber übernommen habe, sondern an Stojan übergeben habe und mich mit ihm abgestimmt, habe ich natürlich schon, laufen die Fäden bei mir so ein bisschen zusammen. Ja. Und ich habe dann auch letztlich mit den Sponsoren gesprochen, die dann ja auch die Bilder verwerten wollen und habe denen halt versprochen, dass da irgendwas Großartiges rauskommt. Und somit sind schon die Fäden alle bei mir zusammengelaufen und ja, man hat schon sowas, oder ich habe dann schon sowas wie so ein, ja, Guide-Position oder Organisator oder wie man es auch immer nennen will. Wobei es jetzt keine klassische Guiding-Funktion ist. Also ich muss jetzt, oder ich hoffe zumindest immer, dass ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie sich eine Sonnencreme draufschmieren oder dass sie schauen sollen, ob ihr Fahrrad funktioniert. Also das müssen die Leute schon selber mitbringen irgendwie. Da gehe ich schon davon aus, dass die Leute, mit denen ich da unterwegs bin, dass die selber auf sich achten können, auf ihr Equipment. Also das ist beim Guiden ja schon nochmal oft anders, wo man nochmal auf viel mehr ja Basics irgendwie schauen muss, dass die Leute einfach auch gut durchkommen. Aber man muss sich natürlich auch da die ganze Zeit aufeinander abstimmen und ja schauen, dass das für alle passt. Und ich habe da natürlich schon mehr ja Aufgabe als vielleicht einer, der nur in Anführungszeichen jetzt mitreist oder so. Aber auch das regelt sich dann relativ schnell, dass jeder seine Aufgaben kriegt und für diese dann auch verantwortlich.
Also kommt dir da auch deine Erfahrung aus dem Guiden zugute, denkst du?
Glaube ich schon, ja. Auf alle Fälle, ja. Also und auch die Erfahrung jetzt eben, was Tourenauswahl, Planung und so weiter angeht, auch das ist natürlich über die Jahre was sich, ja, wo man immer versierter wird, was man dann so die Fertigkeiten, die man dann halt so ein bisschen aus der Tasche holt. Ja, das klappt aber auch mal besser und mal schlechter.
Aber du hast gesagt, dass dieser Bike-Trip sozusagen dann ja völlig den Zeitplan gesprengt hat. Was ist so ein angesetzter Zeitplan und wie sprengt man ihn dann? Ist klar, dass man ihn überzieht, aber wie bewerkstelligt man das?
Ja, ich glaube, das Grundthema war daran, dass der Stojan, also unser Guide, der die Tour dann letztlich geplant hat, dass der auch noch nie in der Produktion dabei war. Und der konnte sich gar nicht vorstellen, wie viel Raum das einnimmt, wenn wir da Fotos machen, wenn wir Filme machen und so weiter. Das braucht alles sehr, sehr viel Zeit. Und er ist auch extrem fit. Und er hat das Ganze so auf sich abgestimmt irgendwie. Hat dann gedacht, ah ja, so in 6 bis 7 Tagen sind wir da leicht durch. Dann habe ich zu ihm schon gesagt, ja, wir brauchen dann wahrscheinlich so 8 bis 10 Tage. Und das war so unser Zeitfenster. Und wir haben dann aber gemerkt, durch das, dass wir halt da so viel nur mit Schieben und Tragen beschäftigt waren und nicht ganz so viel Rad fahren konnten, das bucht natürlich auch alles auf das Zeitkonto. Also man ist halt viel langsamer unterwegs. Und dann haben wir auch gemerkt, dass wir nicht alle so fit sind, wie der Stojan das jetzt vielleicht ist. Und so ist halt, ja, in den ersten 4 Tagen haben wir dann gemerkt, okay, also mit dem Zeitplan, den der Stojan da jetzt uns empfohlen hat, kommen wir niemals hin. Also wir hatten irgendwie gedacht, wir sind so 10 Tage und dann machen wir so 3 Tage ein bisschen Urlaub, gehen noch ein bisschen riden mit den Locals. Und letzten Endes haben wir 14 Tage dann wirklich auch gebraucht und haben nicht einmal alles gemacht. Und ja, vor Ort schaut es halt so aus, dass man irgendwann dann sagt, okay, jetzt haben wir immer lange Tage gehabt, waren von früh bis spät unterwegs, waren nie vor Mitternacht im Bett. Wir müssen irgendwie das Ganze umplanen, dass wir auch noch Zeit haben, Fotos zu machen, dass wir auch Zeit haben, ja, unsere Kreativität da irgendwie einen freien Lauf zu lassen, weil wir sind ja nicht nur aus dem sportlichen Aspekt da. Also wir haben ja einfach auch den Anspruch, da noch gute Bilder und Videomaterial mit nach Hause zu bringen. Und das hat er halt auch verstehen müssen, dass wir einfach die Zeit brauchen. Und dann muss man wirklich auch mal sagen, so, hey, stopp, hier ist gerade ein gutes Hotel. Hier bleiben wir jetzt mal 2 Nächte. Morgen Vormittag setzen wir uns mal miteinander hin, schauen auf die Karte, planen das Ganze, schauen uns das nochmal an. Was hat man im Vorfeld geplant? Jetzt haben wir die Erfahrung aus den letzten Tagen. Wir wissen, wie das Team läuft. Wir wissen, was wir in Sachen Leistungsfähigkeit, was wir machen können am Tag. Wir wissen jetzt auch, wir haben die Erfahrung, wie viel Zeit wir brauchen fürs Produzieren. Lass uns die nächsten Tage mal anschauen. Und dann kann man halt wirklich eigentlich auch erst souverän planen, weil das davor ist ja alles so ein bisschen, ja, der Versuch, eine Planung zu machen. Aber ob es wirklich so läuft, weiß man eigentlich nicht.
Aber wie ist das mit der Planung und der Zielsetzung? Weil, gut, die Zielsetzung jetzt zum einen mal, da war ich noch nicht, das würde ich gerne machen. Dann bist du natürlich da und hoffst, dass du Bilder, Content etc. machen kannst. Aber geht man schon mit der Aufgabe los, da mache ich eine Story für Bike-Magazin XY oder versucht man im Nachhinein, sage ich jetzt mal, zu verkaufen oder ich teste Material, ich nehme einen neuen Rucksack, ein neues Bike mit, teste das, hab da wieder eine Zielsetzung oder man macht einfach mal.
Also neues Material mitnehmen ist oft schwierig, das mache ich tatsächlich selten. Weil es einfach so ist, wenn wir eben jetzt nehmen wir Nordmazedonien oder nehmen Oman oder in Chile, ich meine, wenn ich mitten in der Atacama-Wüste stehe und habe irgendeinen Prototypen dabei, der an 1000 Teile zerfällt, dann bringt mir das genau gar nichts. Also das Materialtesten mache ich dann lieber zu Hause, wenn es wichtige Teile sind. Wenn es jetzt um einen Handschuh geht, dann geht es vielleicht nur, weil dann nehme ich 2 Paar mit oder 3 Paar mit. und kann sie dann tauschen. Also Materialtests ist so bedingt möglich. Ansonsten gehen wir schon mit der Idee auch los, dass wir hinten nach unsere Geschichte im Idealfall natürlich erzählen können. Welche Kanäle das im Einzelnen sind, hängt dann ein bisschen von dem Output ab. Also ich habe schon über die Jahre auch gemerkt, dass es gut ist, wenn man davor eine Vorstellung hat, was man machen will. Weil so ein Unterschied ist, ob ich jetzt einen Film produziere oder ob ich jetzt, ich sag mal, Bewegtbild produziere, nur für Social Media Reels zum Beispiel, für Instagram oder Facebook Reels, so Kurz-Snippets. Da brauche ich andere Sachen, wie wenn ich einen Film produzieren will, der auf dem Festival läuft. Und da muss man sich schon davor so ganz grob mal vielleicht überlegen, okay, wo könnte das Potenzial stecken von der Tour? Und dementsprechend muss man auch dann ja an den Inhalt, an den ja an die Bilder, an das Videomaterial rangehen. Also das ist schon was man im Hinterkopf hat, dass man den Output so ein bisschen berücksichtigt.
Ja, alles zusammen sprengt dann letztendlich das Zeitbudget, oder? Dass man sagt, okay, hey, ich mache Reels und für ein Festival und was weiß ich. Also, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, vieles passiert halt hinten nach. Also es ist aber schon so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, hey, wir wollen danach einen 20-minütigen Film vielleicht produzieren, dann müssen wir natürlich vor Ort auch viel mehr filmen, als wenn ich jetzt weiß, das wird maximal ein 3-Minuten-Trailer. Dann muss ich über 14 Tage jeden Tag vielleicht 5 Minuten filmen und dann ist das Ding im Kasten. Wenn es ein 20-Minuten-Film wird, dann muss ich natürlich viel, viel mehr die ganze Zeit auch dranbleiben, viel näher dran sein. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass wir uns das ein bisschen aufgeteilt hat. Der Gerald zum Beispiel, der war sehr fit in Social Media, der hat dann während mir noch, ich bin dann Drohne geflogen, die Madeleine hat dann oft ihre Fotokamera eingestellt und während wir das dann gemacht haben, hat der Gerald meistens schon irgendwelche Stories gepostet gehabt und so weiter. Und das war so ein bisschen Sidejob dann. Und das ist natürlich sensationell, wenn man sich das so ein bisschen aufteilen kann. Also wenn nicht alles an einer Person hängt, dann kann man ja gute Bandbreite abdecken. Und wir haben jetzt in dem Fall eben versucht, möglichst viel zu produzieren. Und jetzt kommt dann halt die eigentlich große Arbeit, die vielleicht nicht mehr ganz so lustig ist wie unterwegs sein, dass man halt 1 Terabyte digitale Erinnerungen irgendwie aussortiert, zusammenschneiden muss, aufbereiten muss und so weiter. Das ist halt auch Teil vom Job, den man oftmals gar nicht so sieht. Also man sieht das Unterwegssein und das Endprodukt. Aber was da dazwischen und davor passiert, diese, ja, hunderten Stunden, die man dann verbringt, um das aufzuarbeiten, die sieht man oft gar nicht.
Heißt das, du schneidest auch dein Material, das Bildmaterial,
ja, genau,
das du damit bringst? Echt?
Ja. Okay. Also ich darf jetzt im Herbst lange und viel Bildmaterial sichten und das irgendwie zusammenfügen. Ja, genau, ich sitze zu Hause und schneide so.
Man hört aber, es kommt wieder ein großer Film.
Also wir hoffen es zumindest. Es war mal so das Ziel, ja, genau. Also es war schon die Idee da, durch das, dass wir auch so lange unterwegs sind, war davor, ist nicht klar, aber war die Idee auch wieder mehr zu erzählen. Und ich glaube auch, wir haben ein bisschen was zum Erzählen, weil es war tatsächlich jeden Tag ein Abenteuer dabei. Ich habe vorhin schon ein bisschen von den Übernachtungen erzählt. Wir sind einmal am Trail gefahren, den hat der Stojan mal, die haben sie vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, gebaut. Wir waren da oben beim Fotografieren bis zum späten Abendlicht noch, das letzte Licht eben für die perfekten Bilder zu haben und sind den Trail dann nachts praktisch runtergefahren, so als Night Ride irgendwie in so eine kleine Ortschaft runter. Und der Trail war aber so zugewachsen, dass wir uns also gefühlt durch den Dschungel geschlagen haben, bis wir da irgendwann um 11 Uhr mittags oder 11 Uhr dann irgendwann da unten ankommen sind. Und das war eigentlich unser Ruhetag. Wir wollten nur ein bisschen fotografieren gehen am Abend. Und so war wirklich jeden Tag auch eine Challenge dabei. Und ja, ich glaube, man kann da einiges erzählen.
Was heißt, man kann sich wieder auf eine Kinotour freuen?
Ich hoffe es, dass es dazu kommt. Ja, das kommt jetzt natürlich ein bisschen auf meine Arbeit an, die ich da mache, wie das Material auch verwende. Aber ich hoffe, dass man den Film dann nächstes Jahr vielleicht wieder auf der einen oder anderen Leinwand sehen darf.
Ohne Druck, wann geht's los?
Also zum Schneiden geht's los wahrscheinlich Ende September. Davor habe ich keine Zeit.
Sehr schön. Und dann kommst du nach so einem Abenteuerding, also nach dem jetzigen Projekt oder auch generell von diesen Reisen, nach Hause. Ist dann der Alltag daheim noch genauso schön, nett, erträglich? Gehst du da dann noch Radl fahren oder hängt dann erst auch mal so eine Woche der Mundwinkel unten, weil du denkst, oh, ich wäre schon noch gern auf Abenteuer?
Nee. Also ich habe das Glück, dass mir mein Alltag, Oder anders gesagt, dass es eigentlich gar keinen Alltag gibt bei mir. Und das haben wir ziemlich gut eingerichtet für mich, dass ich auch echt gern zu Hause bin und auch die, ich vorhin schon erzählt, ich bin im Vorarlberg jetzt oft zu Hause und auch die Region, wo ich da bin, das ist wirklich so ein Platz, wo ich sehr, sehr gern zurückkomme und das ist auch was Wichtiges, habe ich gemerkt, dass man einen Fleck hat, wo man sich wohlfühlt, wo man wieder heimkommt, wo man eben das Ganze auch wieder sacken lassen kann, wo man sich entspannen kann irgendwie und ich freue mich dann meistens echt wieder, wenn ich zu Hause bin. Was schon so ist, dass das Fahrrad dann, also jetzt nach Nordmazedonien, also in der Woche danach habe ich das Fahrrad nicht angerührt, außer zum Putzen und habe es wieder hergerichtet. Aber ansonsten, ich glaube, ich bin kein Meter Rad gefahren. Was jetzt weniger damit zu tun hat, dass wir so viel Rad gefahren sind, als vielmehr damit, dass ich einfach auch so das Daily Business zu Hause wieder abarbeiten habe müssen. E-Mails checken, der Briefkasten ist voll und so weiter. Also das Leben zu Hause läuft ja auch irgendwie weiter. Und ich, durch das, dass ich selbstständig bin, ist die ganze administrative Arbeit, bleibt ja alles an mir hängen. Und es bleibt halt 14 Tage einfach mal liegen. Und da habe ich die Woche danach mich erholt und habe halt versucht, das alles wieder abzuarbeiten. Aber ich habe selten mehr so diesen, wie nennt man das, wenn man so heimkommt, so diesen Nachhausekommen-Koller, da gibt es auch irgendwie einen Begriff dafür, weiß ich gar nicht. Das habe ich früher eher gehabt, wo ich von meinen Reisen nach Hause gekommen bin, zu meinen Eltern zurück in mein Kinderzimmer, weil da habe ich ja nur so ein kleines Zimmer gehabt und das war dann eher so ein bisschen erdrückend und so. Aber jetzt habe ich wirklich die Region, wo ich wohne, wo ich zu Hause bin, da, das ist super, also ich komme ja echt gern zurück.
Und wenn daheim die E-Mails und das Administrative abgearbeitet ist und wieder Zeit ist fürs Biken, machen dir dann die Trails daheim noch Spaß oder geht's dir da so, wow, okay, habe ich irgendwie jetzt alles gesehen, lass mich wieder raus in die weite Welt?
Nee, gar nicht mal. Ich habe tatsächlich Spaß, von Haus der Rad zu fahren und vor allem auch, was ich jetzt gerade auch wieder merke, in den unterschiedlichen Jahreszeiten Rad zu fahren. Also bei uns, wir haben im Sommer zum Beispiel, wir haben wahnsinnig viel Bäche und ich fahre dann eh oft Rad und dann gehe halt danach nur an den Bach und wir haben so schöne Plätze. Jetzt zum Beispiel im Herbst beginnt die Pilzzeit, jetzt war ich die ganzen letzten Tage zwar mit dem Fahrrad unterwegs, aber bin dann zum Pilzesammeln halt gegangen und im Winter haben wir natürlich einen Traum, Skitouren gegen und so hat auch jede Jahreszeit irgendwie ihren eigenen Reiz und ja, ich finde auch, wenn man jetzt das nicht nur aufs Radfahren reduziert, dieses draußen unterwegs sein, sondern wenn man eben halt das Ganze, was da dazugehört, eben Beeren sammeln, Pilze sammeln, alles, was da halt so dabei ist, wenn man draußen unterwegs ist, wenn man das, also ich genieße das und das ist auch ein Teil von dem, von meinem Sport draußen, wenn man so sagen will, da bleibt es spannend, weil es sich sehr auch ständig verändert.
Mega. Musst du dich noch um so, sage ich jetzt mal, Alltagsdinge kümmern dadurch, dass dein Fahrrad dein Brötchengeber ist, sage ich mal, dass du sagst, du musst in Anführungszeichen noch guiden, du musst noch irgendwelche Touren organisieren, um ja Geld zu verdienen. Und ist es das dann noch nach so einem Abenteuer, ist es immer zwischen den Abenteuern, guiden und wieder dem Nachbarn Fahrradfahren beibringen?
Die Abwechslung macht's da. Also, weil es sind alles Sachen, die mir auch Spaß machen. Also, und da macht es wirklich die Abwechslung. Also, ich bin sehr gern mit Leuten unterwegs, also auch sowohl im Kursbetrieb, als auch beim Guiden unterwegs, also dann eben in Sachen, ja, Reisegeschichten unterwegs. Und ich möchte aber jetzt keins von den Dingen, die ich da mache, ausschließlich machen. Und das ist, glaube ich, letztlich das, was mich auch da motiviert hält in den einzelnen Bereichen und warum ich auch das seit Jahren zwar immer wieder so ein bisschen sich verändert, aber seit Jahren auch unterwegs bin, dass diese Abwechslung ist das, was das Ganze spannend macht und was es auch irgendwie interessant macht auf Dauer.
Im Winter kommt dann als Hobby zumindest noch das Skifahren dazu, oder? Ich glaube, lange Zeit warst du auch als Skilehrer unterwegs. Machst du das nach wie vor?
Im Moment nicht mehr, nee. Ich war bald 20 Jahre in der Skischule bin vom klassischen Skilehrer dann auch immer mehr
Zertifikat, ne?
Nächstes Zertifikat, staatlicher Wintersporttrainer. Oh, da gibt es Zertifikate ohne Ende. Freeride Guide und so weiter. Man kann, ja, super, da kann man viele Zertifikate machen. Mache ich tatsächlich im Moment nicht, weil auch diese, also weil meine Bike-Saison jetzt auch immer länger geworden ist und jetzt im Winter zum Beispiel setze ich mich hin und schneide halt eben Videos, schreibe meine Reisegeschichten und bin damit eigentlich voll ausgelastet und kann nicht nur einen Fulltime-Job in der Skischule machen, das schaffe ich im Moment einfach gerade gar nicht. Aber ich bin begeisterter Wintersportler und ich glaube, ich bin sogar mehr oder andersrum gesagt, also im Winter bin ich fast jeden Tag auf dem Schneesportgerät unterwegs, während im Sommer gibt es auch mal Tage, wo ich nicht Fahrrad fahre. Also ich glaube, ich bin mindestens so winteraffin wie Sommer.
Lustig, aber wie kommt es, dass es, ich finde, es gibt bei den Mountainbikern oftmals so diese Historie, dass man Mountainbike-Profi wird, weil man entweder davor Skiprofi war oder der Vater Motocross-Rennen gefahren ist. So gefühlt was anderes gibt es bei einem Mountainbiker, also bei einem professionellen Athleten, gefühlt schon fast gar nicht mehr als Geschichte. Wie kommt dieses Skifahren und bergab? Ist es das zu allen Jahreszeiten schnell bergab fahren?
Nee, bei mir ist es zu allen Jahreszeiten sich draußen bewegen. Also ich bin draußen Mensch, ich bin gerne draußen in der Natur unterwegs. Und da ist jetzt das Skitourengehen, also ich habe jetzt schon seit Jahren keinen Skipass mehr, war schon wirklich lange nicht mehr auf der Piste unterwegs. Und das Skitourengehen, das ist ähnlich, das ist gar nicht so viel anders wie das Radfahren, weil man fährt oder läuft irgendwo hoch, fährt wieder runter. Und ja, da geht es natürlich aus, ich könnte mit Schnee schon runterlaufen, aber da finde ich als Bergabfahren immer noch spannender als das Runterlaufen mit Schneeschuh. Und ja, ich finde sogar, wenn ich jetzt das Skifahren und das Fahrradfahren vergleiche, wenn ich jetzt so ein Powder Run irgendwie nehme, wo so ein weicher Tiefschnee ist und dieses, das ist so ein geräuschloses fast schon, das strengt dich auch nicht wirklich an. Das ist so, dagegen ist Fahrradfahren richtig ruppig eigentlich, weil das scheppert die ganze Zeit und dann gibt es Steine und dann gibt es Wurzeln und irgendwie macht alles Lärm und man muss immer draufhalten. Und da finde ich das Skifahren manchmal fast noch leichter oder noch, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das ist einfach anders.
Ich glaube, es hat einfach dieses Heroische, es ist am Schluss deine Linie. Und mit dem Fahrrad musst du doch irgendwo einem gewissen Wegverlauf folgen.
Das ist natürlich schon auch so, dass man im Wintersport sind die Möglichkeiten natürlich auch größer, weil ich kann auf dem Hang kann ich natürlich zeichnen oder kann fahren, wo ich will. Und im Sommer ja ist man halt auf diesem Trail und kann auf dem Trail seine Kreativität ausleben, weil auch da kann ich ja viel machen mit dem Fahrrad. Jeder fährt einen Trail ganz anders. Aber die Möglichkeiten sind im Winter natürlich viel größer. Ja, das ist so.
Es hört sich ja fast schon an wie eine Antwort auf die Frage Bike oder Ski.
und ist die Antwort.
Absolut.
Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz zum Fahrrad zurückkommen. Du hast heuer in 23 auch irgendwann im Sommer beim Freeride Mac Trails vorgestellt, deine Lieblingstrails.
Ja.
Slowenien in einem Bergwerk.
Ja, sensationell.
Das musst du mal erklären.
Ah, super Geschichte. Ganz spannende Geschichte. Es gibt dort an der slowenisch-österreichischen Grenze, an der Grenze zu Kärnten, in dieser Region gibt es viele Bleibergwerke. Also die ganzen Berge dort sind durchlöchert von Stollen. Und der Anne, der eben diesen sogenannten Black Hole Trail, von dem du jetzt da gerade gesprochen hast, initiiert hat und gebaut hat, er kommt aus einer Bergwerksfamilie und eben seine Mutter betreut das Museum, das eben über diese Bergsteiger oder Bergwerksgeschichte erzählt. Und da gibt es eben viele aufgelassene Stollen und alte Stollen, die nicht mehr begangen worden sind. Und er ist dann mal auf die Idee gekommen, dass man doch da in so einem Stollen mal einen Trail bauen könnte, dass man auch mit dem Rad fahren könnte. Und jetzt gibt's so eine ganz leichte Runde, wo ich sage jetzt mal so jeder Tourist auch mit dem Helm auf dem Kopf da mal auf der Ebene in so einem Stollen rumfahren kann. Und der Anne wollte aber einen richtig anspruchsvollen Trail bauen. Und sie haben dann tatsächlich monatelang gesprengt und gearbeitet und man fährt da jetzt wirklich über drei Etagen in diesem Bergwerk in so Stollen einen anspruchsvollen Trail runter und ist da einige Stunden
bergab.
Also man ist da auf drei verschiedenen Ebenen. Also man macht
oder,
da richtig
oder sagt man bergab, wenn man im Berg nach unten fährt. Berg hinein.
Also, und das ist, also dieses Erlebnis ist auch was ganz Spezielles. Also das ist, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht, letztes Jahr eben, das war auch das, wo ich in Stojan getroffen habe, von dem ich vorhin erzählt habe, unseren Guide in Nordmazedonien. Und das ist wirklich ein ganz einmaliges Erlebnis, weil man taucht so ab in so eine andere Welt Und das ist teilweise auch, fährt man da in diese Stollen runter und man sieht gar nicht, wo man hinfährt. Da leuchtet die Stirnlampe in irgendein Loch und man sieht nur Decke, Wand.
Kein unbeleuchtet. Okay.
Ja, der ganze Stollen ist unbeleuchtet. Man hat also nur so seine Stirnlampe oben drauf. Und das ist teilweise so eng, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man da drin Rad fahren kann. Und also es ist ein anspruchsvolles Radfahren, muss man auch gestehen. Also man darf da gut auf dem, ich sage jetzt mal Enduro-Bike, also ein bisschen Federweg kann auch nicht schaden, weil das ist schon ruppig. Man darf da gut auf dem Fahrrad sitzen und also ich bin noch nie was Vergleichbares gefahren. Ich kann dieses Erlebnis in diesem Loch, nenne ich es jetzt, in diesem Bergwerk, kann ich mit keinem anderen Trail vergleichen, den ich jemals auf der Welt gefahren bin. Das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das muss man echt mal gesehen haben.
Muss man da auf seinen Kopf aufpassen?
Muss man.
Also nichts für große Biker.
Also man muss sich wirklich, also die Löcher sind teilweise wirklich so groß, dass man sich klein machen muss, weil man ansonsten mit dem Kopf anstößt irgendwo. Also es hat tatsächlich nicht viel Platz. Und manchmal ist auch rechts und links vom Lenker nicht viel Platz. Es ist einfach zwischendurch saueng und es fühlt sich ein bisschen an wie Achterbahnfahren. Also wirklich vollkommen abgefahren. Dringende Empfehlung. Unbedingt machen. Black Hole Trail in Slowenien.
Ich sehe schon, wir gehen die Ideen nicht aus. Aber Pläne? Was bringt die Zukunft?
Ja, jetzt erstmal Videos schneiden. Geschichten schreiben, die Sachen verarbeiten. Ja, Ideen habe ich noch genug.
Zum Beispiel?
Nein.
Nein?
Nein, ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen. Aber auch die Balkanregion, ich war jetzt eben in Montenegro, Nordmazedonien unterwegs. Also die Balkanländer haben es mir schon auch irgendwie, haben mein Interesse geweckt. Die war da davor sehr wenig unterwegs. Albanien war ich dreimal davor. Aber auch diese Region finde ich super spannend, die für uns ja relativ nah ist, aber wo wir oft gar keinen Bezug haben. Also wo viele von uns noch nie unterwegs waren und dass da wirklich nur so ja, so Wildnis auch wirklich ist. Also wir haben dort auch Bären gesehen, die springen da halt ganz normal rum. Das ist wie bei uns halt, der Fuchs springt halt da der Bär vorbei. Und dass dort so Wildnis nur ist, das ist schon was, also das hat mich schon auch berührt. Und da war ich sicherlich auch nicht das letzte Mal in der Gegend.
Dann kommen wir langsam zum Schluss. Niemand kann dich natürlich entlassen ohne unsere gefühlt klassischen drei Fragen. Ich fange einfach mal an. Dein unvergesslichster Bike-Moment oder zumindest einer davon, also klar, Black Hole haben wir jetzt schon abgehakt, aber jetzt brauchen wir noch einen zweiten.
Boah, da ist jetzt Tausende.
Machen wir den siebten.
Also sicherlich ein unvergesslicher Moment wird oben am Gondogorolar bleiben im Karakorum. Also die Grundidee oder die Motivation war von mir ja da im Karakorum auch ein K2 zum sehen. Und wir sind dann nachts auf den Gondogorolar, der hat 5640 Meter, glaube ich. Wir sind da abends um 9 los und es war seilversicher der Pass. Wir haben da Klettergurte angehabt, Steigeisen, haben uns da den Pass hochgekämpft von 9 Uhr abends bis 5:30 in der Früh. Und sind dann da oben am Pass rausgekommen und die Sonne ist aufgegangen und es hat sich dieser ja lange Traum erfüllt, einfach den K2 zu sehen, weil da oben, wenn man steht und es war strahlend blauer Himmel und dann hat man so zum K2 rübergeschaut und neben steht der Broad Peak und das war zum einen so die Erlösung von der Anstrengung der ganzen Nacht, die wir da unterwegs waren, zum anderen eben auch diese Erfüllung von dem Traum, einfach mal diesen Berg zu sehen und das und die ganze Region, das strahlt irgendwie was aus. Also ich fand das ein sehr berührender Moment, auch den werde ich sicherlich nie vergessen da oben.
Das ist auch sowas, was man eigentlich wahrscheinlich erst daheim wieder realisiert, oder? Oder vielleicht auch erst Tage, Wochen später.
Nein,
oder
ob man schon so realisiert. Ah ja, da ist er und also das das hat mich schon auch sehr berührt. Aber es kommt immer wieder hoch, wenn ich die Bilder sehe, auch wenn ich in Vorträgen davon erzähle und ich sehe dieses Bild auf der Leinwand da oben, denke ich immer wieder, wow, kriegst du selber manchmal Gänsehaut. Also das ist ein Moment, den werde ich definitiv nie vergessen.
Aber cool, weil ich nehme an, ihr habt das Bike da gar nicht dabei gehabt oben, oder?
Doch, selbstverständlich. Wir mussten da mit dem Fahrrad drüber.
Wir mussten da mit dem Fahrrad drüber.
Das war auf unserer Runde.
Ich dachte schon, unvergesslichster Bike-Moment.
Nein, war mit Fahrrad. Wir waren da mit dem Fahrrad oben. Wir haben da unsere Fahrräder hochgeschleppt, haben die auf dem Rucksack gehabt, haben die durch die Wand da gezerrt. Und waren da mit den Fahrrädern umgestanden. Ja.
Aber vielleicht hat mich auch meine nächste Frage da zu der Annahme veranlasst. Gerhard, gibt's irgendwas, was du beim Packen gern vergisst?
Weil ich beim Packen gern vergesse.
Also das Bike schon mal nicht, offensichtlich.
Selten. Das Bike vergesse ich tatsächlich selten. Die Airline vergisst manchmal zu liefern, das habe ich schon gehabt. Aber ansonsten ist es sehr unterschiedlich. Also ich vergesse dann mal, was habe ich das letzte Mal vergessen? Kevin Nordmazedon habe ich tatsächlich alles dabei gehabt.
Ja, wollte ich sagen, es gibt ja aber auch so gute Packer und so tendenziell eher schlechte Packer, wo du schon weißt, dass der halbe Hygienebeutel ist wieder daheim. Socken hat er bestimmt keine dabei. Oder sagst du eher, nein, ich bin tendenziell eher ein guter Packer. Ich habe alles auch doppelt gern dabei.
Nee, doppelt habe ich tatsächlich nicht dabei. Das haben wir abgewöhnt, weil wir müssen das Zeug oftmals ja auch selber tragen. Das spare ich mir tatsächlich. Auf den großen Touren geht es mir tatsächlich so, dass ich oftmals wirklich an alles denk, weil ich da auch gern zweimal, dreimal drüber nachkrame und drüber überlege, habe ich auch wirklich alles dabei. Jetzt bei so Tagestouren oder bei so kleineren Touren hier kann es schon mal sein, dass ich auf einer Schneeschuhtour meine Schneeschuhe zu Hause liegen lasse, dass ich auf ein 3-Tages-Event fahre und meine ganze Sporttasche zu Hause stehen lasse und dann eigentlich nur mit dem dastehe, was ich im Körper habe. Das eher. Also da vergesse ich alles Mögliche ganz gern. Aber bei den großen Touren bin ich oftmals sehr, sehr konsequent beim Packen, dass ich Gott sei Dank meistens alles dabei habe.
Ja, cool.
Und jetzt das letzte noch. Der goldene Tipp von Gerhard für ein Mountainbike-Abenteuer. Gern Tool-Tipp, Trail-Tipp, Übernachtungstipp, wenn wir schon bei Schlafsackgeflüster sind. Oder.
Der goldene Reisetipp. Flexibel bleiben. Das ist der wichtigste Tipp. Das schließt eigentlich alles mit ein. Das schließt ein die Übernachtungsmöglichkeiten, die meistens anders sind. Das schließt ein, dass man flexibel sein muss. Wenn es ums Reparieren geht, man muss ein bisschen MacGyver sein auf Tour. Man kann sich nicht für alles absichern. Touren laufen manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt. Die Menschen reagieren anders, wie sie das zu Hause vielleicht erzählen. Ich glaube, Flexibilität und auch die eigene Flexibilität eben so im Kopf für das, was einen da erwartet, das ist, glaube ich, was man gerne auch in die Tasche packen kann und dafür lieber Unterhose mehr zu Hause lässt.
Vielen Dank, Gerhard. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir wünschen dir noch viele superschöne Bike-Abenteuer, Bike- und Bergabenteuer.
Dankeschön.
Gerhard, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke dir. Jetzt viel Spaß. Eine gutes Gelingen im Schnittraum und dass du hoffentlich bald auch mal wieder Tageslicht siehst.
Danke euch für die Einladung. Danke, dass ihr da sein dürft.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.